Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Decca FM, eurem Radiosender, / Podcast, wenn es um die Decca 2022 geht. Hier ist der Howie, auf deiner Seite ist der Grizzy und wir informieren euch heute über die neuesten Ereignisse aus dem Wüstensand. Grizzy, wie sieht's aus bei dir? Wie geht's dir, Mann?
Hey, mir geht's super. Wochenende ist im Anflug für uns wie auf der Decca. Der Restday steht quasi ins Haus und von dem her bin ich wieder voller Vorfreude und hab richtig Bock, mir dir hier aufzunehmen und die News von der Decca in die Welt rauszuhauen. Ey. Wie geht's dir, mein Lieber?
Mir geht's auch ganz gut. Die Decca macht weiterhin richtig Spaß und auch wenn sie nicht mehr in Decca stattfindet, so ist die Decca doch etwas, was man sich dieses Jahr mal gönnen kann. Leute, ey. Ich habe hier mal ganz kurz was vorbereitet, denn wir wurden sehr freundlich, muss ich dazu sagen. Und sehr konstruktiv darauf hingewiesen, dass wir bitte aufhören sollen, Decca zu sagen und Dakar, oder warte mal, Dakar oder Dakar sagen sollen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Nicht, dass wir das schon wieder falsch machen.
Grisi? Du, das ist jetzt die nächste große Frage.
Ja, ich habe hier mal einen kurzen Einspieler von anderen dummen Leuten. Warte.
Those who have raced or even just worked on the Dakar.
And one of the biggest motorsports events on the planet, the Dakar is...
Radio Decca.
Recently, I had a chance to ride a Dakar-style bike.
If only the Dakar was that straightforward.
So, ja, wir sind anscheinend alle ein bisschen doof. Vor allem auch Charlie Bowman, Mann, der Gute. Der hat ja Race to Decca gemacht. So ein Trottel. Mann, nein, also, ihr könnt Decca natürlich aussprechen, wie ihr wollt. Wir sagen jetzt weiterhin Decca. Wir sind ja auch Decca FM. Wäre ja sonst auch doof, Leute, jetzt mal ehrlich, ne? Und, ich wollte anbieten, Grisi, dass, wenn jemand bereit ist, ein 100-Euro-Patron zu werden beim Bearcast, ich bereit wäre, nochmal jede Folge einzusprechen und Dakar zu sagen. Da wäre ich bereit.
Also haben wir einen kleinen Spendenaufruf am Start. für mich hat das immer so den Touch gehabt, weißt du, weil wir jetzt ja so offiziellen Pressezugang haben und offiziell diesen App-Zugang. Okay, der ist nicht so ganz offiziell, aber er ist da. Und dann dachte ich so, also wir sprechen so ein bisschen das internationale Publikum damit ja auch an. Also dass wenn da jetzt so irgendwie ein Toby Price reinhört, weil er Hashtag Decca auf Insta guckt und dann uns findet, dann weiß er zumindest nicht, was wir da reden, aber er weiß worüber.
Aber Matze Wagner, der wüsste das. So, Grisi, wir müssen loslegen.
Matze, kannst Tobi erklären, ey.
Ja, Team KTM, ey, hat auf jeden Fall Decca FM immer am Start im Biwak. Wir fangen an. Ich rede heute mal ein bisschen vorweg über den Tag gestern. Der war unglaublich ereignisreich. Und es ist was passiert, was wir beide haben nicht wirklich kommen sehen. Ne? Also du hast, glaube ich, wirklich vor Decca gesagt, vor unserer ganzen Geschichte hier, der Petrucci, der ist eine Wundertüte. Da könnte was gehen. Das kann keiner so richtig sagen. Aber was da wirklich gestern...
Aber dass so viel geht... Alter.
Das ist unglaublich. Und nachdem wir so ein Shoutout gemacht haben, in der, glaube ich, letzten Folge war es, oder vorletzten, und gesagt haben, ey, der hat diesen Unfall gehabt, der fährt noch weiter. Ja, letzte Folge, glaube ich. Und dass der dann schon so weit nach vorne gekommen ist und nur aufgrund seiner Strafe, seines Penalties, wieder nach hinten gerutscht ist, da wusste man schon, hatte man schon im Gefühl, Mann, das gibt's doch gar nicht. Wo hat der diesen Speed her, Mann? Der hat doch gar nicht diese Erfahrung auf diesem Rallye-Niveau.
Unfassbar. Vor allem, da fahren die Besten der besten Rallye-Fahrer. Ja, es ist jetzt nicht so, dass da gerade irgendeine Amateurtruppe durch die Wüste guckt und hofft, dass sie irgendwie da nach 12 Tagen ankommt, sondern das sind schon alles, also das sind Legends, wo da mitfahren.
Das sind Legends, Alter. Und gegen Legends musste er auch gestern antreten. Auf der 5. Etappe der Rallye Decca 2022, da gab es im Prinzip eine richtige Sensation. Petrucci, wir haben drüber gesprochen, ehemaliger MotoGP-Pilot. Ziel und Start waren, das war wieder eine Schleife, die sie gefahren sind, in Ridda, in der Hauptstadt, um die Hauptstadt herum.
Genau, ja, das war die erste von zwei Schleifen bei Stage 5 um die Hauptstadt herum, wo sie fahren. Und da so, kurz als genau. Side-Fact, also die Motorräder fahren heute die Schleife, was die Autos gestern gefahren sind und LKWs.
Genau.
Und die Autos und LKWs heute die Schleife der Bikes.
Genau, das hat mich auch ein bisschen verwirrt erstmal. Wieso, so normal fahren die ja immer die gleiche Strecke, das haben sie irgendwie getauscht. War das vielleicht wegen echt Unfallgefahr oder so?
Na, also teilweise splitten die das auf und sind die Wege wirklich so ein bisschen anders, um das Ganze zu entzerren wegen der Unfallgefahr. Da sprechen wir auch noch drüber an anderer Stelle, weil die Autos sind halt nochmal deutlich schneller, an die 200 km/h. Was die da fahren. Und wenn du da auf deinem Motorrad mit 140, 150 und dann kommt da hinten ein Nasser Al-Attiyah in seinem Hilux angepleckt mit 200, dann kann das schon gefährlich werden. Also es ist sicherer für dich als Biker, wenn die Autos woanders langfahren.
Gibt da ja auch wirklich viele Clips schon und so weiter, wo die einfach umgemäht werden, nur weil sie mal kurz angehalten haben und um irgendwie die Navigation zu checken oder so.
Ja, gleich am zweiten Tag hat sich ja sogar ein Fahrer beschwert, weil er ist hinter einer Düne gestürzt und ein Auto ist einfach über sein Motorrad gefahren. Also es ist
und halt ich glaube dann einfach weitergefahren oder so, ne?
Irgendwas genau. War übrigens Chenille Devilliers, der mit Dirk von Zitzewitz ganz lange als Beifahrer am Start war.
Was war da gestern los? Petrucci, der, wie gesagt, ehemalige MotoGP-Pilot, hat es geschafft, das Teilstück gestern, also rund um die Stadt Jeddah, Riyadh, ich mache hier schon den saudischen Versprecher, auf dem zweiten Platz zu beenden. Wahnsinnig krass. Und dann kam es zur Sensation, denn der vermeintliche Etappensieger Toby Price, der eigentlich auf 1 war, der hat nachträglich einen Penalty bekommen. Ich meine, er hat das Tempolimit überschritten und nachträglich dann 6 Minuten aufs Konto bekommen. Er war 4 Minuten vor Petrucci und damit rückt Petrucci auf Platz 1 und feiert damit seinen ersten Etappensieg, obwohl er eigentlich gar nicht mehr richtig in der Wertung drin ist. Also quasi, er hat ja diese 11 Stunden Strafe da bekommen und so. Er kann gar nicht mehr gewinnen. Aber ich meine, da kann man mal sehen, was da nächstes Jahr möglich ist für ihn, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sehen, die Zeitstrafe hat Toby Price gleich auf Platz 5 nach hinten gespült. Da sieht man mal wieder, wie eng das da alles zuging auf den ersten Plätzen. Und ja, also Danilo Petrucci ist auf jeden Fall ein richtig, richtig heißer Kandidat. Der hatte Bock, der ist verdammt schnell. Und ganz ehrlich, ich glaube, er hat auch ein Talent für diese ganze Sache, weißt du, weil diese Navigation.
Ja, muss er ja.
Du kannst das alles üben und so, aber ich glaube, das ist auch viel so eine Gefühlssache. Und wie gut du dich orientierst und so. Und das, also das muss er auf jeden Fall haben. Klar, jetzt ist er nicht, hat er nicht die Stage öffnen müssen, sondern konnte hinterherfahren. Aber trotzdem ist es ja nicht einfach, die Navigation. Also das darf man jetzt nicht nur so, da fährt halt Spuren hinterher und ist schnell. Nee, du musst schon selber gucken, du musst die Waypoints finden und alles. Mhm. Also echt Hut ab und große Überraschung. Und an der Stelle, KTM hat den schon für die nächste komplette FIM Cross Country World Championship eingeschrieben. Also der wird alle Rallyes mitfahren und ich bin super gespannt, was der da reißt.
Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen. Lange sah es gestern so aus, als wäre dein Fahrer Daniel Sanders der große Gewinner des Tages. Denn der Australier, der ja für das Team GasGas fährt, hat zu Beginn der Etappe gemeinsam mit Kevin Benavides richtig Tempo gemacht und die beiden konnten sich ab Kilometer 190 um bis zu 2 Minuten absetzen, was ja, wie wir jetzt erfahren haben die letzten Tage, relativ viel ist inzwischen. So eng ist das Feld einfach beieinander und erst 90 Kilometer vor dem Ziel, als Sanders wirklich auf den Tagessieg spekulieren konnte, da übernahm er sogar kurzzeitig die Führung in der Gesamtwertung, habe ich mir hier notiert. Wahnsinn, also Sanders, dein Fahrer, kurze Zeit auf Gesamtsieg, aber dann leider verspielt er den Sieg und damit eben auch die Gesamtführung, denn bei Kilometer 259 und 311, da hat der Australier dann eine ganze Viertelstunde auf Price verloren und ist dann im letzten Abschnitt auch nicht mehr rangekommen so richtig. Ne? Also Toby Price hat da ein wahnsinniges Tempo vorgelegt. Der hat nichts mehr anbrennen lassen und war sogar, hatte ich ja eben gesagt, 4 Minuten nachher vor Petrucci vom zweiten Sanders dann abgeschlagen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen, was da los war.
Ja, und Sanders ist wohl ein bisschen gecrashed.
Ja, genau. Da ist irgendwas passiert. Aber was genau, weiß ich nicht, ne?
Also ich habe in auf seiner Insta-Story irgendwie erst über einen Dünenkamm zu schnell drüber und ist dann mit dem Gesicht aufs Bike geschlagen und hat jetzt so eine richtig dick geschwollene Lippe, weil er sich wohl von innen derb auf die Lippe gebissen hat. Er muss sich jetzt schon ganz, ganz viele Witze anhören, weil letztes Jahr auf der Dakar hat ihn eine Biene in die Lippe gestochen und dann war er da auch, hat er auch so eine
Alter,
jetzt sieht es ja wieder so aus.
Das ist so der
Running Gag, ey.
Das sind so krasse Sachen, Alter.
Ja. Der Typ hat sich irgendwie noch die Schulter hart angeschlagen und so, irgendwie dislocated Shoulder, also wäre ausgekugelt, wahrscheinlich nicht ganz so krass. Und dann lacht er auf irgendwelchen Insta-Stories und sagt, hey, ich weiß gar nicht, was alles hier ist, es ist doch alles gut oder das passt schon und so. Und fährt am nächsten Tag raus und ist einfach wieder schnell. Und du denkst dir so, Alter, selber würde man sich so in seine Garage verkriechen und erstmal die Wunden lecken, den gebrochenen Stolz reparieren und der Typ fährt einfach raus und pin it to win it und gibt wieder alles. Also crazy dudes, die Aussies.
Das heißt, wir haben KTM mal endlich ganz vorne. Die haben ja diese Dakar noch nicht so viele Etappensiege gesehen. Ja. Ross Branch von Yamaha auf dem dritten Platz. Und dahinter, glaube ich, die beiden Honda-Piloten. José Ignacio Corneo und Ricky Brabec, der Amerikaner. Spannend auf jeden Fall auch, dass Petrucci ja auf Platz 15 gestartet ist und auf Startplatz 15 und sich dann kontinuierlich immer weiter nach vorne gearbeitet hat. Nach 120 Kilometern war er gerade mal auf dem 11. Platz und dann hat er fast die gleiche Pace die ganze Zeit gefahren wie der Sieger Price später, der zwar am schnellsten war, aber eben leider diese Strafe am Ende bekommen hat. Und zwar ist er in einer neutralisierten Zone zu schnell gefahren. Grisi, was sind denn neutralisierte Zonen?
Ja, neutralisierte Zonen, das ist, wenn eine Special in mehrere Teile, also in eine eigentliche Rennetappe in mehrere Teile aufgesplittet wird. Das macht man, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das ist ein blödes Beispiel, das würde jetzt durch eine Stadt gehen, diese Etappe. Und dann macht man für diese 10 Kilometer, sagen wir mal, wo es durch diese Stadt geht, eine neutralisierte Zone, Neutralization, wo dann die Fahrer nicht getimt werden, weil das zu gefährlich ist, weil das für Außenstehende zu gefährlich wäre. Also gibt es verschiedene Gründe. Oder auch, wenn man sagt, okay, sie müssen jetzt ein Stück Straße einfach fahren, um wieder zu einem Gelände zu kommen, was spannend ist für die Rallye, dann würde man das wahrscheinlich auch als neutrale Zone machen. Und sie müssen unter den gleichen Bedingungen fahren, wie wenn sie die Liaisons fahren, die Verbindungsetappen, also müssen sich an Verkehrsregeln halten und so weiter und so fort. Und sie dürfen auf diesen Neutralizations keine Outside Assistance haben, also nur Fahrer unter sich dürfen helfen. Das Team darf nicht kommen und helfen auf den Neutralization. Ja. Und es gibt eine Maximalzeit. Also du darfst da jetzt nicht irgendwie anhalten und beim Italiener eine Pizza essen. das muss man beim Transitalia-Marathon dann machen, wenn man das möchte. Du hast eine Maximalzeit, in der du das schaffen musst, die Neutralization, um wieder dann zum Restart der Special zu sein, so dass du da jetzt nicht sagst, du machst da jetzt irgendwie 4 Stunden Pause und fährst dann gemütlich weiter, sondern erarbeitest dir einen Vorteil dadurch.
Das alles, liebe Leute, hat dazu geführt, dass weiterhin Sam Sunderland, der zwischenzeitlich die Gesamtwertung während des Rennens einmal so in der Blitztabelle quasi gegen meinen Matze Wagner abgeben musste. Der war kurz sogar auf 1, das hat mich natürlich besonders gefreut. Aber am Ende ist Sam Sunderland wieder auf dem ersten Platz und führt weiter die Gesamtwertung an, aber wirklich sehr, sehr knapp. Wagner wirklich gibt den zweiten Platz so schnell nicht mehr her, der hat ordentlich Abstand zum dritten Platz. Ich würde mal sagen, die nächsten Tage, also wir haben ja gleich noch den Freitag, also heute, und dann wird's wirklich unfassbar spannend in der zweiten Hälfte von Dakar, denn für so viele Leute ist hier noch richtig was drin. Ah, eine Sache noch, Grisi, das habe ich nämlich gerade hier auf der Dakar-Seite parallel recherchiert. Das war wohl das erste Mal, dass die nicht die gleiche Strecke gefahren sind. Das war eine wirkliche Neuheit bei Dakar. Und genau wie du gesagt hast, morgen tauschen sie und da wird die Schleife der Autos wird von den Motorrädern gefahren. Also morgen, heute. Ne, ihr wisst, wie es ist. Wir passen ja mal 2 Tage zusammen. Ergebnis nach der 5. Etappe. Ich fasse nochmal zusammen, wie immer. Team KTM mit Danilo Petrucci holte den ersten Sieg nach dem Penalty von Toby Price, der damit nach hinten gerutscht ist. Ross Branch von Team Yamaha, José Ignacio Corneo, Ricky Brabec, Toby Price. Das sind die Wertung nach der nach der fünften Etappe und in der Gesamtwertung heißt es Sam Sunderland weiterhin vor Matthias Wallgner, dahinter Adrian Van Beveren, auf 4 Daniel Sanders mit 8 Minuten Rückstand auf Sunderland und 5 Skyler House, aber da haben wir leider eine schlechte Nachricht. Ich übergebe mal eben an dich, Chrissy. Vielleicht kannst du das schon mal spoilern, bevor wir unseren Side-Fact bringen.
Yo, leider ist der Skyler unheimlich sympathischer Typ. Dieses Jahr sein erstes Jahr als Werksfahrer auf der Husky unterwegs ausgeschieden. Der hatte auch einen Sturz und hat sich wohl da schwerer verletzt. Er hat die zwar finishen können, die Etappe, aber er weiß von diesem kompletten Sturz nichts. Er kann sich an nichts erinnern. Hat wohl Schulter, Nacken, Kopf ist wohl soweit gut, aber hat einen ordentlichen Schlag auf den Helm bekommen. Und der ist auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen. Er ist jetzt nicht in akuter Gefahr, aber für ihn ist die Rallye zu Ende, was mir wirklich leid tut, weil dieser Mann hat alles dafür getan, Werksfahrer zu werden. Er hat sein ganzes Hab und Gut verkauft, um letztes Jahr sich nochmal einen privaten Startplatz finanzieren zu können, ist dann als Fünfter gefinisht, wurde daraufhin Werksfahrer und ich weiß, dass der mit ganz, ganz großen Ambitionen dieses Jahr da an den Start gegangen ist und jetzt nach knapp der Hälfte für ihn das Rennen beendet. Sehr, sehr schade, tut mir sehr leid. Ist auch ein bocksympathischer Dude.
Ja, ganz liebe Grüße hier von Decker FM an ihn, falls er das hört. Und bevor wir jetzt zu dieser sehr außergewöhnlichen sechsten Etappe kommen, die ja ein Ende genommen hat, das so nicht vorhersehbar war, reden wir mal ganz kurz über unseren heutigen Tages-Side-Fact. Du hast da was richtig Cooles vorbereitet, Grisi.
Ja, und zwar war das sogar ein Tipp aus der Bubble, deshalb da nochmal vielen lieben Dank dafür. Und zwar geht es um Franco Picco, ein italienischer Landsmann. Und wir hatten das in der letzten Folge erklärt, dass wenn du 10 Starts bei der Dakar hinlegst, dann kriegst du so ein bisschen Rabatt als Legend. Und Franco Picco hat sich das zur Aufgabe gemacht, er ist quasi der Payback-König der Dakar und ist einfach mal das 28. Mal am Start auf einem Motorrad.
Alter.
Im Alter von 66 Jahren. Ey, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Gibt's so ein schönes Lied. Unfassbar, oder?
Shoutout an Udo Jürgens und an Picco, ey, ist ja unfassbar, Alter. Mann.
Also, ich bin echt beeindruckt. Zum einen mal, also im Alter, sage ich jetzt mal, ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht den Kopf rasiert, von wegen 66 ist noch nicht alt und so. Nein, klar kann man da noch fit sein, aber trotzdem,
Alter,
das so lang zu machen und
für Hochleistungssport ist das schon, also ich bin froh, wenn ich mit 66 überhaupt noch im Gelände rumflügen kann.
Ey, so sieht's
aber
aus.
Shoutouts an alle echt, die das hinkriegen und machen und Bock haben. Aber Dakar zu fahren, das ist nochmal eine ganz andere Kampfansage, Mann.
Und man muss sagen, er ist bisher immer in der Original bei Motul oder Malemoto-Klasse gefahren.
Ja.
Das heißt, er hat das ohne, also Wahnsinn. Und
ihr wisst ja jetzt, was das heißt, Leute.
Genau. Dieses Jahr ist er mit Assistance am Start, was natürlich in dem Alter und so ganz cool ist. Und noch geiler Side-Fact. Er ist auf einer Fantic XEF 450 Rallye unterwegs. Das ist noch eine relativ kleine portugiesische Marke, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Ja.
Und die etablieren sich auch immer mehr so am Markt, bauen ganz coole Sachen und haben jetzt auch
zum
in
Beispiel
ganz kleiner Stückzahl eine Rallye rausgebracht.
Ach was, echt? Ich kenne nur die Caballero von denen. Super cooles Bike, Preis-Leistung ziemlich nice.
Ja,
aber dass die ein Rallye-Bike rausgebracht haben, wusste ich noch nicht. Ist ja sehr cool.
Genau,
die Portugiesen wieder, ey, die Portugiesen wieder.
Ja, total geil, sehr,
so wie
sehr sympathisch. Und er ist mit großer, großer Passion dabei, hat auch Lust, Fantic da zu unterstützen, Erfahrung zu sammeln. Und ich meine, mit 28 Dakar-Teilnahmen, da weißt du natürlich schon, was Phase ist in dem Sport.
Jo, also, Skyler House raus auf der sechsten Etappe. Übrigens auch Ross Branch auch raus, aber da könnten wir gleich nochmal was zu sagen. Wichtiger erstmal die großen, großen Facts. Chrissy, vielleicht übernimmst du mal. Es war eine ganz besondere Etappe und das eher im Negativen, oder?
Ja, also wir gucken einmal kurz auf die Daten. Wir sind heute Morgen, sind die Jungs mit einer Liaison von knapp 110 Kilometer gestartet, hätten dann eine Special von 404 Kilometer zu fahren gehabt und wieder eine 108 Kilometer Liaison zurück ins Biwak. Jetzt war das genau die andere oder die Runde, was die Autos und die LKWs gestern gefahren sind. Und das hat das Ganze so ein bisschen mit beeinflusst, was dann passiert ist. Es hat wieder stark geregnet.
Ja.
Und dadurch war der Boden sehr aufgeweicht, aufgewühlt. Und jetzt sind da gestern die ganzen Autos und Trucks rumgefahren. Dirk von Zitzewitz hat auf seinem YouTube-Kanal auch gesagt, dass die Stage 5 ein unheimliches Casino war. Schwieriges Gelände, schwierig zu navigieren. Sehr, sehr krasse Bedingungen. Ja. Und deshalb wurde dann nach 100 Kilometern die Stage abgebrochen.
Das ist noch nicht mal die Hälfte gewesen.
Ja, ja, noch nicht mal die Hälfte. Ja, von dem her sind wir gerade auch noch so, haben so ein bisschen ein Lack, was die ganzen Rankings und so angeht. Es stehen die ersten 7 fest. Und da ist ganz vorne dabei, ist Matze Waldner zum aktuellen Stand. Gefolgt von Ricky Brabeck auf der Monster Honda. Und dann wieder, den hatten wir ja auch schon erwähnt, Mr. Klein aus den USA vom BAS, Dakar KTM Racing Team, auf Platz 3, sehr, sehr solide. Ja, das ist so ein bisschen Stand der Dinge. Wir müssen mal abwarten, wann wir denn die Zahlen da reinbekommen, weil dadurch, dass die Stage jetzt bei dem ersten Waypoint bei 100 Kilometern abgebrochen wurde, hat das alles durcheinander gewirbelt für die Orga. Die müssen jetzt natürlich auch die richtigen Entscheidungen treffen, dass da keiner Einspruch einlegt oder sonstige Konsequenzen daraus einhergehen.
Also ich habe eben...
Was schade ist, Ross Branch, ganz kurz noch, Ross Branch ist raus, der hat einen Sturz ganz am Anfang von der Special, der Kalahari Ferrari auf der Yamaha, und hat wohl Verletzungen am Handgelenk irgendwie erlitten und ist im Medical oder im Hospital, wo wir mal abwarten müssen, ob er weiterfahren kann, dann auch mit Zeitstrafe, oder ob es für ihn das auch leider war.
Also, ich habe jetzt 3 News-Ticker gecheckt auf 3 verschiedenen Seiten, natürlich die offizielle Decker-Seite, und habe versucht, da auch über unsere Mittel und Wege was rauszufinden. Red Bull natürlich und noch eine weitere Seite. Die eine Seite ist auf Arabisch, die musste ich sogar noch übersetzen gerade. was ich rausfinden konnte, ja,
du sprichst fließend Arabisch, oder? Mittlerweile?
Nicht wirklich. Also was ich rausfinden konnte, ist, dass die Decker-Verantwortlichen wohl gesagt, die Offiziellen sollen bekannt gegeben haben, dass der Kilometer 101 für das Tagesklassement zählen soll. Das ist natürlich krass anfechtbar, wie du schon gesagt hast. Das muss man mal schauen, ob da irgendwelche Einsprüche und Klagen kommen werden, die auch erfolgsversprechend sind, weil das ist nun mal eigentlich so nicht gedacht gewesen. Und das große Problem ist einfach, es gibt an diesem Punkt 101 keine offizielle Zwischenzeit, ne? Die ist da nicht installiert, so wie man das sonst hat. Das heißt, das muss man jetzt quasi rausfinden über Verfahren, wie man das ausrechnet, was da genau für Zeiten waren. Das ist alles nicht so ganz easy, und das wird sicherlich noch einige Stunden heute dauern, bis das raus ist. Und da müssen wir mal schauen nach dem Rest Day, ob das vielleicht sogar wieder alles zurückgezogen wird. Das ist alles ein bisschen schwierig zu sagen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es auf keiner der Seiten, die ich besucht habe, in keinem News-Ticker ein wirklich offizielles Resultat, geschweige denn auf der offiziellen Decker-Seite. Ich habe hier die Information tatsächlich, dass kurz vor dem Abbruch Sanders vorne war, und zwar kurz vor Matthias Waldner.
Ja,
aber
genau. Das ist jetzt halt auch die große Frage.
Muss man mal schauen,
wie geht man damit um? Ja, also im Live-Tracking Sanders ganz knapp vor Matze Waldner, dicht gefolgt von Sam Sunderland. Mhm. Und das ist jetzt natürlich die große Frage, weil...
Aber ganz knapp, sind, ne? Ganz
ja,
knapp. Also,
alles super, super dicht.
Auch ich habe gerade mal ausgerechnet, Grisi, wenn Matze Waldner, wenn das so stehen bleiben würde, wie es hier beim letzten Stand ist, dann sind das gerade mal 20 Sekunden oder so. Das würde nicht reichen. Dann würde Sam Sunderland weiter vorne bleiben.
Ja, ja, ja. Was man so ein bisschen auch merkt, also super spannend, super dicht zusammen, aber wir haben jetzt schon, guck mal, Sanders ist gestürzt. Price hat sich, glaube ich, auch einmal hingelegt. Jetzt ist hier Ross Branch ist raus. Dann ist hier Barida verletzt und so weiter. Man merkt langsam, dass das jetzt schon Tag 5 beziehungsweise Tag 6 war, Stage 6 heute.
Ja.
Die, ich glaube, die Jungs sind alle froh, in den Rest-Day zu gehen morgen. Ein bisschen atmen können, ein bisschen zum Physio gehen, durchschnaufen. Die Molimotos können ein bisschen Schlaf nachholen und ihre Bikes fit machen. Aber man merkt auch, ich meine, das sind alles echt Profis, die können fahren wie Sau. Aber das Tempo und die Art, wie die pushen, diese dichten Abstände, das fordert schon sein Tribut, habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch bei den ganz, ganz großen Namen.
Also zum Rest Day nochmal, Leute, genau wie man der Name schon sagt, es geht darum, es ist ein Ruhetag, es geht darum, sich auszuruhen, die Blessuren ein bisschen auszukurieren von der ersten Woche, aber ihr habt ja Grissi gehört, wir reden hier nicht von, ich war mal eine Stunde joggen. Die Leute sind seit einer Woche auf der Decke am Start, geben da Vollgas, vor allem die Molimoto-Leute, das ist halt der Oberwahnsinn, was die auch leisten da.
Also die stehen auch eine Woche lang jetzt schon irgendwo so gegen 3:30 auf, in der Eiseskälte, fahren 200 Kilometer, dann eine 300 Kilometer Etappe und 200 Kilometer zurück und gehen nachts um 11 ins Bett. Irgendwie
also
so.
ich glaube, was schon rübergekommen ist in den letzten Folgen, die wir hier gemacht haben, ist, Deckerfahren ist nicht nur gut Motorradfahren. Das ist viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Das hat mit Navigation zu tun, mit der Kondition natürlich zu tun. Das hat mit Willen zu tun, aber auch mit einem widerstandsfähigen Körper und einem widerstandsfähigen Motorrad und einer Menge Glück. Das muss man ganz klar so sagen.
Ne? Ja, definitiv,
Am Sonntag, kleine Vorschau schon mal, nach dem Restday geht's dann 402 Kilometer, Sonderprüfung, nicht zurück, sondern ab 5.40 Uhr starten sie von Rida nach Al-Dawadimi. Auch eine feine Stadt bestimmt, die ich natürlich das erste Mal gerade gelesen habe. Aber nur mal so als kleinen Ausblick. Und das heißt für uns auch wir machen einen Restday hier von Radio Decker FM. Und werden uns dann am Montag wieder bei euch melden mit den neuesten Neuigkeiten aus der Wüste, oder, Grissi?
Auf jeden Fall, so sieht's aus. Zum Restday will ich noch mal ganz kurz sagen, ich hatte das im Rallye Talk mal angeteasert. In der ursprünglichen Planung hatte die Dakar ein Transfer am Restday mit Flugzeug und allem drum und dran in die Hauptstadt geplant. Da sah die Route noch ein bisschen anders aus, dass die Fahrer und so mit Flugzeug dann da weitergeflogen und
also ganz krank, wild, Alter. Krank,
ein Riesenaufwand, völliger Schwachsinn. Und ich glaube, wir sehen jetzt, ich glaube, die Jungs sind alle froh, dass die morgen nicht an irgendeinem Flughafen rumhängen müssen, einchecken, im Flieger sitzen, dies, das, sondern dass die morgen einfach im Biwak ein bisschen Kräfte sammeln können, weil auch wenn du da selber nicht fahren musst und so, du musst dein Kram zusammenpacken, dann musst du dahin, dann musst du wieder ins andere, das ist ja alles ein Riesenaufwand und deshalb, glaube ich, war das eine gute Entscheidung, dass das jetzt doch nicht so gekommen ist.
Ich habe das damals ja auch gehört und ich war auch schockiert und habe gedacht, das ist jetzt wirklich der Gipfel der Entfremdung des Dakar-Geistes, weil das weiß ich nicht, also alles da in Flugzeuge packen, nur damit man da mal Schau laufen kann, da haben sie jetzt schon die bessere Option gewählt an der Stelle.
Ich hatte erstmal geguckt, ob irgendwie vielleicht noch eine saudische Airline oder Flugzeugsprithersteller als Sponsor eingestiegen ist, ob das da irgendwie
Hintergründe hat, aber Grissi, ey, so. wir kommen nochmal zum Schluss, wie auch in der letzten Folge, zu unserem Decker Classic Fun Facts oder auch überhaupt Facts, ich weiß nicht, wie funny das wird, ich gebe dir mal wieder eine Jahreszahl und du gibst mir ein paar Infos raus.
Wobei ich hätte sonst auch eine Jahreszahl vorbereitet heute. Aber sonst hau raus.
Ist die sensational oder was? Die Jahreszahl?
Ah, das ist die Charlie Bowman Jahreszahl.
Oh, das kann ich mir ausrechnen, wann das war. Ich würde sagen, das war 2006, als er da war.
Genau, perfekt.
Ah, dann hau mal raus.
Fanboys unter sich.
Ja, sicher.
Ja, und zwar ist die gestartet am 31. Dezember 2005 in Lissabon, Portugal. Und am 15. Januar 2006 in Dakar angekommen.
Stimmt, die sind Januar, noch rübergefahren da, Mann.
Genau, auf dieser Fähre. Cool.
Ja, stimmt.
Das war auch relativ kurz von Lissabon zur Fähre und dann, das ging ganz gut.
Also wer das von euch nicht weiß, es gibt diese Serie, das sind irgendwie, ich weiß es nicht, 3 Teile oder 6 Teile, je nachdem wie die DVD das nachher aufgeteilt hat. Das kam auch mal im Fernsehen. Race to Dakar. Mit Charlie Bowman, der sich wirklich monatelang darauf vorbereitet hat und einfach ankommen wollte. mit zwei Dudes in seinem Team, ja, Grisi. Aber
mit,
erzähl
mit Simon, mal. Simon Peavy zusammen.
Simon Peavy,
sehr, sehr sympathische Dude. Ja. Super, super klasse. Und ich werde das, glaube ich, nie vergessen. Charlie ist dann auf der 2005er Dakar, wurde er ins Biwak geflogen, um sich das mal anzugucken. Und er war schockiert, weil, also guckt euch diese Serie an. Die schlafen da unter irgendwie so einem Beduinenzelt. auf so einem Teppich liegen die Mopedfahrer in voller Montur und pennen einfach, weil die so fertig sind.
Unglaublich. Es ist unglaublich.
Das, also, das
überall sind, das Krach aber und Öl und Geschraube und Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
Genau, genau. Ja, die 2006er Ausführung, die hat dann 9043 Kilometer zurückgelegt, dieser Rallye-Tross mit 4813 gewerteten Kilometer als Specials, ging durch Portugal, Marokko, Mauretanien, Mali, Genua und den Senegal. Sind 174 Autos gestartet, 232 Motorräder, 69 Trucks und angekommen davon, von dieser großen Armada, sind insgesamt 193 Fahrzeuge, 67 Autos und 93 Motorräder. Leute, nicht mal die Hälfte der Motorräder ist angekommen.
Das ist so krass, ey. Ja, und zwei Drittel aus Charlies Team sind halt auch nicht angekommen, inklusive ihm.
Genau, muss man so sagen. Simon Peavy war der einzige Finisher.
Spoiler-Alarm, sorry.
Spoiler, ja, da musste sein, sorry. Aber guckt
euch
trotzdem an.
Guckt euch trotzdem an. Es geht wirklich gar nicht darum, sondern es geht darum, mit ihm zusammen als wirklich Rookie zu erleben, wie Decker ist. Und damals sind sie halt noch original gefahren.
Da muss man ja auch sagen, das war, also ich fand die Serie sehr cool, weil die haben die sind auf BMW gefahren, 650er, war das da zu der Zeit noch, die haben die bei Touratech vorbereitet und du kriegst viel mit, wie die das Bike aufgebaut haben und das war so die erste Serie, wo man ganz, ganz viel Inside Dakar mitbekommen hat. Das gab's dann eigentlich erst wieder, als Lyndon Poskett seine Serie gemacht hat. Sonst hat man so gesehen, wie die fahren, alles klar, und der hat jetzt gewonnen und das war's. Aber so dieses ganze Behind the Scenes hast du gar keine Möglichkeit gehabt, das zu erfahren. Und da haben die so das erste Mal das aufgemacht und das war schon sehr cool. Ja, gewonnen hat Mark Homer.
Ja.
Und ein trauriger Punkt, das war auch, hat Charlie ganz schön mitgenommen, weiß ich noch. Der Australier Andy Caldecott ist auf der Dakar gestorben bei einem Unfall.
Mhm. Ja,
das sind so die Schattenseiten. Das hat die auch alle sehr bewegt. Ja, das war's so mal zur 2006 Edition der Dakar.
Weißt du was, ich verlinke mal hier die Serie, mal sehen, was ich finde, ob ich da noch eine DVD-Quelle oder vielleicht sogar einen Stream finde irgendwo. Ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt bei Apple TV gibt, weil die ja diese ganzen Long Way Round Sachen haben.
Das kann gut sein, ja.
Das weiß ich gar nicht genau, das finde ich raus. Ja, Race to Dakar, Leute!
Race to Dakar.
Bevor wir hier von der GEMA gesperrt werden, melden wir uns ab, wir gehen in Rest Day. Grisi, ich bin ja jetzt noch im Harz, beim nächsten Mal spreche ich schon wieder aus Bremen mit dir und ich wünsche dir auf jeden Fall ein richtig geiles Wochenende. Mach du auch ein bisschen Rest Day und so und trotzdem, wir beiden sind halt Fanboys, wir werden auf jeden Fall die ganze Zeit Handy irgendwie den Ticker am Start haben und wir freuen uns schon mega, dann euch am Montag die neuesten Neuigkeiten aus Saudi-Arabien mitzuteilen. Howie ist raus, Schlusswort wie immer vom Grisi.
So machen wir das, Howie. Vielen, vielen Dank auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag. Bleibt sauber. Ciao, ciao.